Vater, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass wir das so bewusst wissen dürfen. Du bist hier in der Mitte und du hast die Kontrolle und ich danke dir dafür. Du kannst das bestimmen, was bei mir rauskommt und alles rausfiltern, was von mir ist und es nur deins sein lassen. Du kannst es auch so machen, dass es in die Ohren, die Herzen so reingeht, wie jeder es persönlich bedarf. Ich danke dir dafür, dass du durch deinen Geist das machen kannst und machen wirst. Hab Dank dafür. Amen. Ja, der sechste Sonntag. Wir sind ja durch einige Grundthemen von der Reformation durchgegangen und haben auch bewusst gesagt, es ist so ein Stück Glaubenskurs auch, dass man sich mal wieder neu damit befasst, was ist eigentlich das Fundament von meinem Glauben? Was macht den Glauben aus? Und vielleicht gehen wir mal einmal durch, was wir so bislang schon besprochen haben. Wir sind davon ausgegangen, dass Martin Luther eigentlich eine Sehnsucht nach Leben hatte. Und er hatte gerungen, wie finde ich den Weg? Und er hatte eine enorme Angst auch vor dem Tod gehabt. Und weil er hatte gesagt, wo komme ich denn dann hin, wenn ich tot bin? Wenn ich dann mit dem, was ich habe, vor Gott stehe, das langt nie und nimmer, um vor ihm gerecht dazustehen. Und dass er dann im Kloster auch entdeckt hat, selbst als er dort war und die religiösen Übungen machte mit Beichte und mit einer Kasteien und so weiter, er hat gemerkt, auch das bringt's nicht. Und dann war bei ihm dieses Aha-Erlebnis aus Römer 3, wo er im Römerbrief darüber gestolpert ist und gesehen hat, dass dort steht, denn durch des Gesetzes Werke wird kein Mensch vor ihm gerecht sein, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, besiegt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Durch was für ein Gesetz? Der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Denn wir urteilen, dass der Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. Luther fand hier seine Situation beschrieben. Und er konnte einfach einen Haken dran machen. Ja, stimmt. Keine Chance vor Gott zu bestehen. Nichts, was ich ihm hinhalten kann. Hier, schau. Ich bin es wert, bei dir Einlass zu finden. Und er hat gesehen, ja stimmt, was hier steht. Keiner kann durch seine eigene Leistung, durch seine eigenen Werke vor Gott bestehen. Und dieses Aha-Erlebnis kam dann dadurch, dass er sagte, ja, Rechtfertigung vor Gott und Befreiung von Schuld, das geschieht nicht durch eigene Leistung, sondern durch absolut freie, unverdiente Gnade von Gott. Und dann haben wir uns weiter beschäftigt, dass wir gesehen haben, ja, der Glaube, allein der Glaube, das ist das, was uns hilft, diese Gnade, die Gott uns gegeben hat, als Geschenk anzunehmen, dass ich das Vertrauen habe in Jesus. Ich traue ihm, dass diese Gnade mir gilt. Und wir haben dann weiter gesehen, dass Christus das Zentrum ist. Christus allein, sagt Luther. Er ist der, der alles getan hat. Ich brauche nichts mehr dazu machen. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass die Heilige Schrift, die Bibel, dass sie die höchste Autorität ist für unsere Glaubensfragen und dass sie die Quelle des Lebens ist. Und letzten Sonntag hatte Jörg Lühling darüber gesprochen, dass die Gemeinde eigentlich der Ort ist, den Jesus geschaffen und geschenkt hat, wo diese Freiheit gelebt werden kann. Und sie ist die Braut Christi. Sie überlebt diese Erde. Das ist auch eine tolle Sache. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema die Gelassenheit des Augenblicks. Die Gelassenheit des Augenblicks. Wie wir Freiheit wirklich erleben. Wir haben ja vorhin so einen fiktiven Brief von Luther gehört, bei diesem fiktiven Brief hat man am stärksten, glaube ich, gemerkt, dass er nicht so ganz in Luthers Zeit reinpasst. Aber es ist ja so, dass man die ganzen unterschiedlichen Fakten, die man kennt, versucht hat, in einen Brief dann zu formulieren. Und das, wo er gesagt hat, was ich so ein Stück weit taktisch machen will, Leben zum Blühen bringen. Das ist auch so ein Stück, was das mit der Freiheit durchzieht. Gott möchte immer Leben zum Blühen bringen. Dafür hat er es geschaffen. Das ist Teil seines Schöpfungswerks. Paulus schreibt den Christen in Galatien: Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auferlegen. Freiheit kann verloren gehen. Die Christen in Galatien, die haben eine Entscheidung getroffen. Die haben gesagt, ja, ich glaube, dass die Gnade Christi reicht. Ich nehme sie im Vertrauen auf Jesus an und bin gerettet. Und dann kamen Leute und haben gesagt, ja, Glaube ist ja ganz toll und gut und schön, ne? Aber dann musst du noch das und das machen. Der Nächste kam an und sagte, dann musst du noch das und das machen. Und plötzlich Glaube und. Und Paulus sagt, hey, was ist los bei euch? Seid ihr so schnell wieder davon abgekommen, dass allein Christus und was er getan hat, reicht? Und ihn kein Stück durch irgendeine einzige gesetzliche Leistung vor Gott besser dasteht. Und er versucht sie zu ermahnen, zu ermutigen, geht zurück zur Gnade. Eine ähnliche Situation, dass Freiheit verloren gehen konnte, war bei dem Volk Israel, als sie 400 Jahre Sklaverei in Ägypten hinter sich hatten, in Ägypten. Und dann kam so eine bewegte Zeit, herausfordernd, mit den Plagen. Und plötzlich war es da, der Moment, wir haben das Signal, wir können gehen, wir können in die Freiheit. Die Sklaverei ist vorbei. Sie gehen los. Und dann haben sie so das Gefühl, die Vergangenheit holt uns ein. Das ägyptische Heer ist hinter uns her. Und diese großartige Tat Gottes, wo er dann das Meer teilt und das Volk Israel kann durchgehen, wird gerettet, weil das Meer hinter ihnen sich wieder zuschlägt und das ägyptische Heer nicht mehr an sie rankommt. Frei, befreit, gerettet. Das war die Situation des Volk Israels. Aber Gott hat gewusst, wie leicht Freiheit eigentlich auch wieder verspielt werden kann, aufgegeben werden kann. Und deswegen gibt er ihnen 10 Gebote. Gottes Absicht ist, dem Volk etwas in die Hand zu geben, das ihnen hilft, bei ihm ihren Befreier dran zu bleiben. Und nicht die gerade gewonnene Freiheit fallen zu lassen. Und das, was Gott seinem Volk Israel als gute Gebote gegeben hat, ist auch für uns in gleicher Weise hilfreich und wichtig zu beachten. Nicht im Sinne davon, wenn wir das befolgen, dann stehen wir gut da vor Gott. Können wir eh nicht, das wissen wir. Aber diese Gebote sind lebenfördernde Ordnungen, die Gott gegeben hat als Schöpfer, weil er weiß, wie wir Menschen ticken. Und was er sich dabei gedacht hat, als er einen Mensch geschaffen hat. Deswegen möchte ich mal die 10 Gebote vorlesen nach 2. Mose. Es steht auch nochmal in 5. Mose 5, ist sehr, sehr ähnlich, aber man muss sich auf eine Sache einigen. Ich habe 2. Mose 2 genommen. Dort heißt es, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus diesem Land, ich mache es wieder von hier, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Götterbild machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was im Wasser unter der Erde ist. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen, der aber Gnade erweist an Tausenden von Generationen von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht zu Nichtigem aussprechen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen zu Nichtigem ausspricht. Denke an den Sabbattag, um ihn heilig zu halten. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun, aber der 7. Tag ist Sabbat für den Herrn, dein Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun, du und dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore wohnt. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist, und er ruhte am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbat und heiligte ihn. Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit deine Tage lange wären in dem Land, das der Herr dein Gott dir gibt. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst gegen deinen Nächsten nicht als falscher Zeuge aussagen, du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren, du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, weder sein Rind, noch sein Esel, noch irgendwas, was deinem Nächsten gehört. Das sind lebensspendende Ordnungen. Die Gebote sind eigentlich in 2 Teile aufgeteilt. Einmal in religiöse Gebote, die sich auf Gott und meine Beziehung zu Gott beziehen, und dann soziale Gebote, die sich mehr auf mein Zusammenleben mit anderen beziehen. Es beginnt mit: Ich bin der Herr, dein Gott. Und nicht nur dein Gott, sondern auch der, der dich aus der Sklaverei befreit hat. Wie so oft beginnt Gott mit einer Selbstvorstellung beim Vater Unser. Unser Vater im Himmel, so beginnt es. Weil es wichtig ist, am Anfang zu wissen, mit wem habe ich denn die Kommunikation? Beim Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Und dann, mir mangelt nichts, das dunkle Tal, die Feinde, die mich anfeinden. Oder auch bei Mose, ich bin, der ich bin. Ja, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Immer hilft Gott für die Kommunikation, die ansteht, deutlich zu machen, in welcher Beziehung stehe ich denn zu dir? Und er sagt hier, ich bin dein Gott, der dich aus der Sklaverei herausgeführt hat. Er möchte ihnen vor Augen stellen, er ist nicht ein Unterdrücker, er ist ein Befreier. Und das, was jetzt kommt, liebe Leute, das ist von mir als euer Befreier. Sind das Gebote, die euch zum Leben helfen. Nicht zum Unterdrücken, sondern ich habe euch befreit. Bei den Israeliten war die Sklaverei in Ägypten. Für uns Christen ist es ja eigentlich eine sehr starke Parallelität, dass Jesus als Passahlamm mehr oder weniger geopfert wurde. Und dass wir wissen, dadurch sind wir aus der Sklaverei der Sünde, der Abhängigkeiten herausgelöst worden. Insofern gilt das genauso auch für uns, diese Aussage. Und er sagt uns, dies sagt dir der, der dich befreit hat und der es gut mit dir meint. Wenn du diese Gebote liest, hab im Hinterkopf, ich bin dein Gott, ich bin dein Befreier. Und dass man deutlich macht, es geht nicht um Gottes Sache hier, sondern das macht er um unserer Sache wegen. Das zweite Gebot, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das sagt Gott sicherlich nicht, weil er Angst hat, dass er seine Position verlieren würde. Er ist erhaben über allem. Er sagt es wegen uns, zu unserem Schutz. Denn was sind andere Götter? Andere Götter sind die Dinge, die vielleicht sogar unbemerkt, unbewusst, immer mehr Bedeutung in meinem Leben gewinnen. Und ich merke, die werden mir immer wichtiger. Sie werden hinterher sogar Position 1. Und ich bin nicht mehr frei in meinen Entscheidungen. Ich werde eingeengt, ich werde gebunden. Ob das nun bewusst oder unbewusst ist, manchmal mache ich mir gar keine richtige Vorstellung, was bei mir in meinem Leben die Nummer 1 ist. Es wäre gut, damit mal zu Gott hinzugehen und zu fragen, Herr, was ist in meinem Leben die Nummer 1? Habe ich andere Götter in meinem Leben? Denn Gott sagt das, um uns frei zu machen, uns in der Freiheit zu halten. Bei diesen Göttern wird oft Geld genannt. Da ist so abgegriffen. Es gibt viele andere Begriffe, die wir vielleicht gar nicht so sehen. Da ist zum Beispiel Wissen. Dass Leute wissenshungrig sind und mit ihrem Wissen auch glänzen wollen. Das geht außerhalb der Gemeinde. Man kriegt es oft genug auch innerhalb der Christen mit. Die meisten Schläge, die ausgeteilt werden, sind in Gemeinden, sind mit der Bibel von Christen an Christen. Und dass man da plötzlich merkt, ich will Wissen haben, um mich mehr durchsetzen zu können. Oder dass es andere Dinge gibt, wo man sagt, okay, Klugheit, Einfluss, Ansehen, Ehre, oder Verwandtschaft. Es gibt so viele Dinge, die eigentlich gut sind. Aber immer dort, wo sie so langsam einen ganz hohen Stellenwert bekommen in meinem Leben, werden sie ungesund und rauben mir die Freiheit, die mir Gott eigentlich geben will. Und wenn Gott uns daran erinnert, dass er der Gott der Befreiung ist und gleichzeitig sagt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, ist das genau der gleiche Punkt. Er möchte uns schützen davor, dass wir aus der Freiheit rausgerissen werden, durch andere. Er sagt es um unsertwillen, nicht damit er wieder 2, 3 Gebete mehr von uns bekommt. Dann ist da das Verbot der Götterbilder. Das Gebot richtet sich mit Sicherheit auch gegen die ganzen vielen Götter, die man damals hatte, für Unterwasser, Überwasser, Luft, alles Mögliche und so weiter. Letztendlich, auch ich kann mich davon nicht ausnehmen, jeder von uns hat ein Bild von Gott vor Augen. Und der Punkt ist nicht, habe ich das Bild oder habe ich das Bild nicht. Der Punkt ist, womit fülle ich das Bild? Nehme ich das aus meinen eigenen Erkenntnissen raus oder woher kommt es? Wie ich mir Gott vorstelle. Die Bibel ist voll mit Bildern von Gott und macht deutlich, auch dadurch, dass es sehr unterschiedliche Aussagen sind, es gibt nicht das eine Bild von Gott, die eine Definition. Einmal wird Jesus als Lamm, einmal als Löwe dargestellt. Einmal wird Gott als zornig, als rächender Gott hingestellt und einmal wird er uns als barmherzig und voller Güte über 1000 Generationen hinweg dargestellt und beschrieben. Und das beste Bild finde ich eigentlich von Gott, auch in der Bibel, dass in Kolosser 1, Vers 15 gesagt wird, Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Das heißt, hey, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes aufschlagen, gucken, wie hat Jesus gelebt? Wie hat er reagiert? Wie ist er mit Menschen umgegangen? Was war ihm wichtig? Da kann ich so viel über Gott lernen und das kann mein Bild von Gott prägen. Und deswegen ist es wichtig, dieses Gebot von Götterbildern ist gleichzeitig die Chance zu sagen, ja, ich möchte mich mit dem richtigen Bild füttern lassen, indem ich die Bibel nehme, indem ich mir die Bibel vor Augen halte, reinschaue und gucke, wie ist denn Gott? Was sagt die Bibel mir? Und nicht von eigenen Vorstellungen ausgehe und mir Götterbilder in meinem Kopf reinsetze. Und der vierte Punkt ist der Missbrauch des Namens Gottes. Der Missbrauch des Namens Gottes, der richtet sich in meinen Augen nicht so sehr an die Ungläubigen. Ich glaube, wenn einer nicht glaubt, da kann ich auch nicht sagen hier, du sollst nicht oh Gott sagen oder sonst irgendetwas. Es richtet sich an uns Gläubige. Und der Missbrauch des Namens Gottes ist teilweise manchmal gar nicht so richtig erfasst von mir, von demjenigen, der mit drin steckt. Es kann manchmal zum Beispiel sein, dass man in seinem Namen Dinge macht, die über die Zeit immer leerer werden, immer mehr formal werden, nur noch eine Hülle haben. Und man macht in seinem Namen. Noch schlimmer wird es bei den Sachen, die ich vorhin genannt habe. Wenn man in seinem Namen, ich habe ein Buch gesucht im Internet, Peretti, und dann finde ich sofort wieder die Kritiken, da habe ich eine Kritik gefunden, wo ich gemerkt habe, da hat einer nur Lust drauf, die anderen niederzumachen. Christen gegen Christen, in seinem Namen. Und ich finde es einfach eine Traurigkeit, dass wir manchmal merken, in seinem Namen wird etwas gemacht, was aber nicht in seinem, sondern im eigenen Namen laufen soll, um entweder Recht zu behalten oder sich durchzusetzen oder irgendetwas anderes. Aber dieses Gebot und das Götterbildergebot sind die beiden einzigen Gebote mit einer Strafandrohung. Und damit macht Gott klar, hey, auch wenn das sehr subtil ist, ihr habt Rechenschaft abzugeben und es ist für euren Schutz, dass ihr in der Freiheit bleibt, dass ich euch hier so deutlich mache, das ist sehr, sehr ernst, das Thema. Das verletzt die Liebe total. Und dass man da sagt, ja, ich möchte Gott, dass du mein Leben überprüfst, wo ich auch in Gefahr stehe, deinen Namen falsch zu gebrauchen. Soweit die vier religiösen Gebote. Dann am Ende sind die sozialen Gebote, sich mehr beschäftigen mit dem Zusammenleben, auch mit anderen. Da geht es um die Eltern, nicht töten, nicht Ehe brechen. Das ist jetzt nicht unbedingt Sachen, die jetzt immer nur so bei dem Wort stehen bleiben, auch nicht stehlen oder falsches Zeugnis sagen oder sollst nicht begehren. Jesus hat uns gelehrt, dass all die Sachen von ihm ausgedehnt wurden auf die emotionale Ebene, auf die Gefühlsebene, auf die Gedankenebene. Und spätestens da merken wir, hoppla, da hält uns Gott einen Spiegel vor Augen mit diesen Geboten, der uns hilft zu erkennen, an welchen Stellen bin ich in Gefahr. An welchen Stellen bin ich in Gefahr abzurutschen. Und Gott gibt uns die Chance, darauf zu reagieren. Wir haben vorhin das gelesen, der erste Vers von diesem Römertext. Wir haben keine Chance, aus dem Gesetz heraus gerettet zu werden. No way. Aber Paulus sagt, durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Gott kann mir helfen, dadurch, dass ich das anwenden lasse auf mein Leben, ihn bitte, das zu spiegeln. Kann er mir helfen, das aufzudecken, was bei mir im Leben dringend mit ihm mal besprochen und geheilt werden muss. Und das habe ich mir jetzt aufgespart. Denke an den Sabbattag. Das ist genau dazwischen. Das ist religiös und das ist sozial. Denn es geht auch auf unsere Mitmenschen, die bei mir in dem Bereich mit involviert sind. Und Gottes Handeln in der Schöpfung liegt diesem Gebot zugrunde. Gott ruhte am siebten Tag von all seinen Werken. Das lesen wir im Schöpfungsbericht. Für mich ist das Sabbatgebot eins der Gebote, die am meisten Freiheit ausstrahlen. Ich glaube nicht, dass Gott Pause gemacht hat, weil er außer Puste war. Das wird mir passieren, aber Gott passiert das nicht. Aber es ist eine Fortsetzung von dem, was man in dem Schöpfungsbericht sieht. Bei jedem Tag. Er sprach und es wurde. Und am Abend, da hat er es beguckt. Und siehe, es war gut. Und am sechsten Tag, Gesamtnote sogar, sehr gut. Weil da nämlich alles vollständig war. Und damit wird ausgedrückt, Gott hat einfach sich gefreut an dem, was er geschaffen hat. Er hat es genossen. Er hat geruht. Er hat eine Balance von Arbeit und Ruhen drin. Wer denkt, dass Arbeit was mit dem Sündenfall zu tun hat, der sollte mal noch mal in der Bibel etwas mehr lesen. Arbeit ist in dem Schöpfungsgedanken Gottes für uns Menschen mit drin. Er ist letztendlich so in seinem eigenen Wesen mit drin. Aber in der Balance mit Arbeiten und Ruhen. Was durch den Sündenfall gekommen ist, ist, dass es mühselig geworden ist. Und dass es wirklich zu schaffen macht. Aber die Balance zwischen Arbeit und Ruhen ist eigentlich schon in der Schöpfung drin. Und deswegen ist es ein Doppelgebot. Zum Arbeiten, aber dann auch den Mut zu haben, Gott, wenn du mir sagst, Herr, an dem Tag bitte nicht, dann möchte ich es, um dich zu ehren, auch wirklich nicht tun. Es ist mittlerweile eigentlich gang und gäbe, auch unter Christen, am Sonntag zu arbeiten, auch wenn man jetzt ist eine andere Sache, wenn man im Krankenhaus arbeitet oder sonst irgendwo im Schichtdienst drin ist, aber es ist mittlerweile kein Ding mehr, den Sonntag nicht mehr stehen zu lassen, als einen Tag, wo Gott sagt, komm mal aus dem Hamsterrad raus, lass es dir doch mal gut gehen, komm zu mir, orientiere dich. Das Sabbatgebot ist etwas, womit wir Gott ausdrücken können, ich vertraue dir. Ich vertraue dir, dass das, was ich jetzt ruhen lasse, weil du es mir sagst, Herr, deswegen vertraue ich dir, dass du mir auch das nicht zum Schaden werden lässt. Das Sabbatgebot ist ein Geschenk Gottes, die Freiheit auszuleben, die er uns geschenkt hat. Da schenkt er uns Raum zum Orientieren. Da dürfen wir aufatmen, aufleben. Lasst es uns wirklich genießen. Wir haben ja auch wieder da bei dem Brief mitbekommen, den Christen fällt ja das Genießen schwer. Und sich über etwas zu freuen, das ist ja manchmal dann vielleicht schon ein bisschen zu hochmütig oder sonst irgendetwas. Nein, hier steht ganz klipp und klar. Der Tag ist zum Genießen mit Gott und mit den Freunden. Und sich Orientierung abzuholen und neue Kraft. Deswegen in dem Sabbatgebot wird ganz offensichtlich, Gottes Gebote sind für uns, nicht für Gott. Sie sind für uns. Und sie helfen uns, aus der Einengung wieder rauszukommen. Und deswegen möchte ich noch einmal auf diesen Text zurückkommen. Auch wenn die 10 Gebote für uns nach wie vor Gebote sind, die Gott gegeben hat, heißt es genau wie in dem Anfangssatz, nicht durch diese Gesetze werden wir die Chance haben, gerettet zu werden. Das ist eine ganz klare Sache. Sondern nur, denn wir urteilen, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerken. Das ist die Aussage. Das heißt jetzt nicht, und das fand ich gut, wie der Jörg das letzten Sonntag ganz deutlich gesagt hat, von einer billigen Gnade, wo man Missbrauch mit dem treibt, was Gott einem anbietet und sagt, ach, ich brauche mich ja nicht danach richten, ich kriege ja alles vergeben. Darum geht es überhaupt nicht. Sondern es geht darum, dass ich verstehe und begreife, die ganzen Gebote und Ordnungen, die darf ich befolgen. Die darf ich befolgen. Und wenn ich die befolge, geht es mir gut. Der Hauptpunkt zwischen Gesetzlichkeit und dem Leben aus der Gnade ist die innere Haltung zu dem, wie ich das, was Gott an Geboten und Ordnung gibt, innerlich lebe. Was der Antrieb ist. Werde ich getrieben vom Gesetz oder werde ich einfach da hineingenommen, weil ich sage, wenn Gott mir das sagt, dann muss das gut sein. Luther hat in der Einleitung zu dem Römerbrief geschrieben: Das aber ist die rechte Freiheit von der Sünde und vom Gesetz, von welcher Paulus bis ans Ende dieses Kapitels schreibt, dass es eine Freiheit sei, nur Gutes zu tun mit Lust und Recht zu leben ohne den Zwang des Gesetzes. Darum ist diese Freiheit eine geistliche Freiheit, die nicht das Gesetz aufhebt, sondern darreicht, was vom Gesetz gefordert wird, nämlich Lust und Liebe, womit das Gesetz zur Ruhe gebracht wird und nicht mehr anzutreiben und zu fordern hat. Da ist dieser Freiraum, diese Freiheit von Gott uns gegeben, uns geschenkt. Nicht mehr vom Gesetz angetrieben, sondern weil wir merken, hey Gott, wenn du das sagst, dann ist es gut und ich möchte dir folgen. Paulus geht noch einen Schritt weiter sogar im Korintherbrief und sagt, alles ist mir erlaubt. Aber er macht dann eine Ergänzung. Einmal sagt er, aber nicht alles tut mir gut. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles baut den anderen auf. Alles ist mir erlaubt, aber manches droht mich in Abhängigkeit zu bringen. Paulus weiß ganz genau, auf der einen Seite gibt es Freiheit, auf der anderen Seite gibt es die Verantwortung, wie ich mit dieser Freiheit umgehe. Nah an Gott bleiben, ich bin wieder beim Sabbat. Orientierung abholen von Gott und Gott wirklich zutrauen, dass das, was er sagt, Hand und Fuß hat und er sich dazu stellt und es bestätigt. Was würde Jesus tun? Das, was Paulus hier sagt, ist so eine kleine Anregung dazu, dass man mal sagt, okay, wenn ich in Situationen komme, was wird Jesus eigentlich dazu tun, dazu sagen? Ist das, was ich jetzt vorhabe, in meiner Freiheit, die mir Gott schenkt, ist das zum Guten? Ist das, was Gott mir meiner Freiheit schenkt und ich jetzt tun könnte, bringt mich das eventuell in eine Abhängigkeit? Ist das, was ich eigentlich tun könnte aus meiner Freiheit des Glaubens heraus, ist das etwas, was den anderen aufbaut? Und so könnte man Punkt, Punkt, Punkt noch hintersetzen, dass man einfach sagt, was wird Jesus eigentlich da tun? Und ich möchte euch Mut machen. Wir haben einen Gott, der uns befreit hat. Das hat er gesagt. Er hat bewiesen, dass er uns lieb hat. Er hat bewiesen, dass er uns rausholen will aus den Bindungen. Lasst uns ihm vertrauen, indem wir glauben, dass seine Gebote und Ordnungen wirklich gut sind, weil er der Gott ist, der befreit. Amen.